Der gediegene Talk mit Pavel Ehr, Exe, wöchentlich. Comedy, Formel 1, Fußball, alles hier bei uns auf Sehr gediegen. Und damit ein allerherzliches Willkommen zur dritten Episode vom gediegenen Talk. Und wie immer darf ich euch als der liebe Exe begrüßen und neben mir ist der liebe Pavel Ehr. Lol.
Und auch ein herzliches Willkommen von mir zu der dritten Folge bereits schon. Danke erstmal auch für diesen krassen Support auf die zweite Folge. Kuss.
Ja, ich glaube, wir können da, wir hätten uns echt nicht gedacht, dass wir so viele Zuhörer haben. Natürlich, die erste Folge ist immer ein bisschen krass mit dem Hype, aber auch die zweite war wieder über allen Erwartungen, also wirklich. Da gehen die allergrößten Küsse an euch raus. Wir haben probiert, ein bisschen eure Kritik uns zu Herzen zu nehmen. Und ich hätte gesagt, wir können eigentlich schon mit unserem Real-Life-Stuff anfangen. Und da frage ich dich mal, Pablo, was war bei dir so los in der letzten Woche?
Also heute, wo wir die Folge aufnehmen, ist Samstag, der 5.11. Erstmal Entschuldigung, dass wir... dass gestern die Folge nicht rausgekommen ist. Bobi hatte den Kalender ein bisschen voll.
Es war halt so, du hast allen versprochen, dass Freitag kommen soll.
Ja, das Reel war aber süß.
Das Reel hast du echt gut gemacht. Also, checkt auf jeden Fall das Reel aus auf unserem Insta. Der ist richtig gut, also der Reel ist richtig gut geworden. Sagt man der Reel? Oder wie sagt man das?
Der Real.
Das Real.
Das Real? Der Real?
Yeah. Ja, hä? Die voll Real? Cool. Nee, egal. Ja, gestern konnte es halt leider nicht kommen. Oder, ja, wenn wir das morgen hochladen. Hä, Digga. Es kommt auf jeden Fall sonntags. Aber mach weiter.
Am 31. war Halloween. Und da war ich mit meinen Jungs. Mit dabei waren Jona, Jan, Hesai, noch andere. Grüße gehen raus. Da haben wir ein bisschen gefeiert, haben ein bisschen Böller gezündet. War wild. War ein süßer Abend, Digga. Ich habe auch meine alte Grundschulklasse die Stufe und nur die Jungs gesehen. War wild, Digga. Da war so ein Unua. Und er war irgendwie über 2 Meter groß, Digga. Ich konnte ihn einfach eben stehen.
Unua?
Unua, ja.
Wer ist Unua?
Keine Ahnung, ich glaube...
Ist das ein Name?
Aber woher kommt der Name? Unua.
Ja, Türkei.
Ja, kann sein. Auf jeden Fall, Digga, ich konnte im Stehen gefühlt einblasen. Ja.
Ja, das freut mich. Also, klingt sehr entspannt. Also, das letzte zumindest. ich war auch auf einer Halloween-Feier. Ich habe mir sogar recht Mühe gegeben bei dem Kostüm. Oder bei dem Outfit, ich habe mich so ein bisschen an UFO angelehnt, an die Vêtements-Outfits von der Stay High Tour, auf das angelehnt war das, aber natürlich kann ich natürlich nicht den Status erreichen, den UFO hat. Grüß geht raus an UFO 361.
Stay High.
Der könnte es auch mal sponsern, das wäre witzig, wenn wir UFO auf einer Folge hätten.
Boah, safe, wir sponsern nächstes Jahr die Stay High Tour.
Nee, aber ich habe zum Beispiel nächstes Jahr. Gibt es da schon Tickets? Ja, Love My Life Tour wahrscheinlich.
Ach, stimmt, ja. Genau.
Nee, aber ich habe den noch nie auf einem Podcast gehört. UFO. Ja, alle anderen Rapper waren locker schon mal bei irgendeinem Podcast, aber den habe ich noch nie gehört.
Ja, ich habe mich tatsächlich nicht so krass kostümiert. Ich hatte nur eine Maske. So eine typisch 2016 Maske, die so im Dunkeln leuchten kann, keine Ahnung. Aber ja, das ist ja nicht das Wichtigste bei Halloween, sondern dass du Spaß hast. Auch Karaoke, Digga. Ich kann euch ein paar Videos vielleicht senden auf dem Instagram-Account. Dann könnt ihr vielleicht ein bisschen den Vibe mitspüren. Was wir noch gemacht haben.
Mad beschissen. Also.
Wer hat jetzt gefragt? Aber ja, gestern haben ich und Bobi FIFA gespielt Und FIFA ist dieses Jahr besonders buggy, wie der eine oder andere auch weiß von euch. Deswegen habe ich gestern zweimal gegen Bobby gewonnen und er hat einmal gewonnen und wir haben ein Remis gehabt. Aber die Tore waren manchmal sogar echt buggy. Oder wie findest du das?
Ja, es war enormst unverdient. Ich habe viel besser gespielt wie du. Wir haben ja auch schon mal
Ew.
davor gespielt und da habe ich dich komplett weggewaschen. Aber ja, war halt recht unverdient. Aber sonst, ich hoffe, du bist besser, weil du spielst Weltklasse und ich nicht. Aber
Ja, ist
komisch.
halt so.
Ja, safe. Muss ich halt noch ein bisschen verbessern. Bei mir gerade, ich bin komplett allein daheim. Ich kann schreien, wie ich will. Warum habe ich meine Tür geschlossen? Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Das mache ich immer aus Prinzip, aber bin für das Wochenende alleine daheim. Habe ehrlich gesagt noch gar nichts geplant. Ich habe die ganze Zeit nur KKR kommentiert und gegessen. Ist halt voll nice, weil meine Mom hat mir so das ganze Tiefkühlregal vollgefüllt mit so Zeug zum Warmmachen. Das ist halt. Ich schwöre, es ist schon wild lecker. Es ist schon echt geil. Und ich hatte. Das Einzige, was ich noch habe bei meinen Real-Life-Themen, ist, dass ich am Freitag ganz schlimmes Problem hatte. Ich habe ja also exzessiven Schlafmangel. Wirklich, also enorm wenig Schlaf. Ich bekomme 2 bis 4 Stunden Schlaf pro Tag. Und das ist halt echt, zumindest an Wochentagen. Und am Freitag war das so krank. Ich schwöre, ich bin aufgestanden. Mir war voll schwindelig, als hätte ich so, keine Ahnung, die ein oder andere Zanny gepoppt. Also richtig wild. Und dann gehe ich runter, mir ist schlecht, ich kann nichts essen, weil mir so schwindelig schlecht ist. Ich gehe in die Schule, ich bin komplett done. Ich hatte dann auch noch Volleyball, wo ich eh nicht mitmachen musste. Aber es war, also ich bin komplett gefickt und ich habe keine Ahnung, warum. Ich schwöre.
Ja, Schlafmangel ist vielleicht in deinem Alter vielleicht normal. Bei mir ist es nicht so. Ich bin glücklich darüber, dass ich so viel schlafen kann. Also ich bin gestern auch im Talk einfach fast wieder eingepennt. Es war irgendwie
Du bist
23 Uhr oder so.
vollends eingepennt. Ich habe viermal lautstark Hallo geschrien und du. Du hast gepennt wie ein Stein, Digga. Sag mir nicht, ja, ich bin fast eingepennt.
Ja, Digga, ich hab's aber mitbekommen, als du den Call gelieft hast. Also in dem Moment, wo du gelieft hast, bin ich irgendwie wieder aufgewacht und hab geguckt, yo, Ex ist aus dem Call gegangen, scheiße.
Ja, das freut mich aber. Dass du da wieder aufgewacht bist, das freut mich richtig. Aber nee. Ja, sonst, ich habe bei mir nichts. Ich weiß halt nicht, was ich dagegen machen soll, gegen den Schlafmangel.
Vielleicht meditieren oder so? Keine Ahnung.
Meditieren.
Ich hatte in Corona-Zeit, also im ersten Lockdown oder so, täglich meditiert. Digga, das tut so unfassbar gut. Also no joke.
Ja, dann probiere ich mal meditieren, ne? Probiere ich mal fix eine, dann try ich mal eine fixe Meditation hier.
Safe.
Safe. Nee, sonst noch irgendwas bei dir? Wir haben ja sogar eine bisschen längere Woche jetzt hinter uns.
Also, wir haben die letzte Woche ja donnerstags aufgenommen. Letzte Woche Freitag war ich mit der Klasse noch im Kino in so einem beschissenen Film über einen Emo, halt auf Englisch,
Was?
was jetzt nicht. Ja, es ging um einen Emo und die Mutter von ihm. Und die haben sich echt nicht gut verstanden. Also der Emo hat die ganze Zeit ihre Mutter, seine Mutter. Der Emo hat die ganze Zeit seine Mutter beleidigt und sie hat es halt immer nicht so gejuckt. So, hey du scheiß Fotze! Und ja, es war auf jeden Fall kacke, Digga. Ich habe die ganze Zeit eigentlich nur Scheiße gemacht. Bin auch gefühlt da wieder eingepennt. Ja, danach fahren wir wieder in der Stadt. Haben bei Mc's was gegessen, Digga. 20er Chicken Nuggets und mir geht's danach wieder blendend. Ja, sonst Wochenende war nicht so krasses und. Ja, doch. Wochenende war Mexiko GP, aber da kommen wir gleich nochmal.
Und das ist eine butterweiche Überleitung aufs nächste Thema. Und zwar der Mexican Grand Prix einer der langweiligsten des Jahres, wenn ich mal so ehrlich sein darf.
Ja, ich finde absolut das langweiligste Rennen, das ich diese Saison gesehen habe. Also das war wirklich das krasseste Strategierennen, das ich jemals gesehen habe.
Strategierennen. Nee, aber es war halt so schlimm, weil es gab eben verschiedene Strategien und jeder hat halt gewartet, bis endlich die Strategien sich auszahlen. Also jeder hat gewartet, bis die Mediums einbrechen oder so halt in der Art. Aber das Problem halt, die brachen halt nicht ein. Also das war richtig schlimm. Es hat gar keinen Spaß gemacht zuzusehen. Es war die ganze Zeit, wie nennt man, Perez war die ganze Zeit nah dran an Hamilton, konnte ihn dann aber nie direkt überholen, weil es schwer war zu überholen. Ja, es war wirklich, wirklich schlimm. Im Endeffekt gewinnt Verstappen mit 15 Sekunden Führung, meine ich, waren es dann im Endeffekt. Aber ja, wirklich schlimm. Auch die Aston Martins, unsere Podcast-Favoriten, mit einer schwachen Pace, zuerst einen guten Start gehabt, konnten sich dann aber einfach nicht richtig behaupten. Und dann im Endeffekt hat es nur für 14 und 15 gereicht. Aber dafür Bottas natürlich mit diesem krassen Qualifying hat das Rennen auf Platz 10 beendet. Und natürlich das allerkrasseste, Daniel Ricciardo auf der 7. Und du als McLaren-Fan erklärst mir das jetzt mal.
Ja, was war krass. Ich hätte nicht gedacht, dass Ricciardo nochmal so zurückkommt. Also er dachte wirklich, er wäre im 2018er Red Bull gefühlt. Also er hat eine andere Strategie als Lando Norris gefahren. Die Strategie von Lando Norris war halt eine beschissene, halt dieselbe wie Mercedes. Ricciardo ist auf Mediums gestartet und ist dann, weiß ich nicht, kurz gegen Ende des Rennens auf die Softs gegangen und hat den Sprint seines Lebens gegeben, wo es aber auch ein paar Schwierigkeiten gab, zum Beispiel beim Überholmanöver gegen Tsunoda. Da hat ihn erstmal aus dem Rennen geräumt, dafür eine 10-Sekunden-Strafe bekommen.
Und fandest ich dachte, du, war ehrlich, die verdient? Die 10 Sekunden?
10 Sekunden nicht, 5. 5 ja. Sekunden.
Ja, same. 5 Sekunden wäre also verdient gewesen. Es war auch ein blödes Manöver von Ricciardo. Aber 10 Sekunden war dann doch noch krass. Hat ihn dann am Ende natürlich keine Position gekostet.
Ja, wie man gesehen hat, was ich aber echt nicht gedacht habe, Ricciardo hat seinen Sprint des Lebens gezeigt, hat Alonso, Ocon, Norris, Bottas, Gasly halt alle überholt und ist Siebter geworden. War sogar knapp dran an Leclerc, wenn ich mich nicht...
Nee, der war nicht knapp dran an Leclerc.
Ja, auf jeden Fall 7. Platz. Irgendwas mit 11 Sekunden war ihr Vorsprung auf Ocon, also dementsprechend war er am Ende des Rennens 2 oder 1 Sekunde vor ihm. Ja, komplett verdient, würde ich sagen.
Naja, es nervt mich natürlich, dass er im Prozess irgendwen abräumen muss. Freut mich aber dann auch, weil es eine Performance ist, die wir einmal in einer Saison von ihm sehen. Ich glaube nicht, dass jetzt sowas wieder öfter vorkommt. Natürlich glaubt man Momentum, aber es war einfach der Vorteil, dass McLaren eine Strategie versucht hat, die nicht normal war. Also die eigentliche Strategie sah ja anders aus. Die haben ja mit Ricciardo eine alternative Strategie gewählt. Deutlich riskanter und somit auch vorteilhafter, aber es hatte dann am Ende nichts mit der Pace zu tun. Es hatte was damit zu tun, dass die beiden oder dass die Alpines sich wieder unbedingt den Hart schnappen wollten wie in Ungarn und auch Norris eine, sagen wir mal, passable Strategie gewählt haben. Was mich enttäuscht ist, dass jetzt in jedem Rennen Medium Hard ist. Oder ja, generell ein Einstopper. Also wirklich, ich hoffe einfach, dass irgendwie Pirelli ein bisschen wieder einen Zweistopper attraktiver macht für die Leute, weil es nervt wirklich. Es macht echt gar keinen Spaß, einen Einstopper anzusehen. Und auch, wo man sich sagen würde, letztes Jahr gab es in Mexiko einige Überholmanöver und dieses Jahr sagen sie, es ist schwer zu überholen. Also keine Ahnung, ob sich dann die Regulations irgendwas bringen. Ich hätte mir mehr vom Grand Prix erwartet, wirklich
Auf
viel
jeden
mehr.
Fall. Ich mag eigentlich die Strecke schon sehr gerne. Also die Atmosphäre ist super, die ganzen mexikanischen Fans,
Das Podium.
atemberaubend.
Das
Ja,
Podium.
auf jeden Fall. Das Podium ist ja da direkt im im Stadion. Und das ist so laut, wenn Checo dann aufs Podium gegangen ist. Also auch komplett verdientes Podium von Checo. Ja, ist halt dasselbe wie letztes Jahr. Was ich auch noch sagen wollte, ist, dass Max Verstappen in Runde 27 auf die Mediums gewechselt ist und seitdem in jede Runde eine 1:22er-Zeit gefahren ist. Also, Bruder, consistent as fuck. Außer halt in Runde 65 und 66, aber da war ja VSC. Aber trotzdem, krasser Stat.
Ja, der beste Fahrer des Jahres. Ich glaube, man kann nur sehr, sehr schwer gegenkommentieren gegen so eine Aussage. Verstappen hat gezeigt, im ersten Stint auf den Softs, er hat nicht zu viel gepusht, weil das nicht von ihm verlangt wurde. Wie man ihm gesagt hat, er soll aus dem Windschatten rauspushen, hat er das direkt gemacht, weil er eben seine Aufgabe nicht war, schnell zu sein auf den Softs, sondern die Softs irgendwie durchzucarryen. Und das hat er brillant gemacht und genau das war ja auch seine Aufgabe dann im Endeffekt. Man kann ihm nur gratulieren dazu, weil es gibt nicht viele Fahrer, die sowas schaffen, nicht mal in ihrer Prime. Das zeugt, also natürlich sieht man am besten, wie gut ein Fahrer ist anhand seiner Pace, aber sowas zeugt halt trotzdem nochmal von einer absoluten Weltklasse, die auch sein Teamkollege nicht schaffen. Wir dürfen nicht vergessen, auch wenn es Perez ist, auch wenn wir alle Perez lieben, es ist schon krankhaft, wie weit weg der dann im Endeffekt ist. Also ein Rennen mit gleicher Strategie, fast nur zwei Runden haben die beiden Pitstops von Verstappen und Perez verschoben und trotzdem im Endeffekt 18 Sekunden hinter Verstappen. Das ist fast ein ganzer erster Sektor dazu nochmal. Atemberaubend. Unglaublich, nicht in Worte zu fassen. Verstappen, einer der Top 10 Fahrer überhaupt. Ich glaube, da können wir uns alle einig sein. Jetzt auch mit der zweiten Meisterschaft, mit den ganzen Rennsiegen, die der hat. 14 Rennsiege in einer Saison und der wird wahrscheinlich noch ein oder zwei draufpacken und damit vielleicht sogar den Win-Percentage-Record brechen können. Zumindest ist er recht nah dran, aber auch wenn es am Anfang der Saison echt nicht so ausgesehen hat und wir müssen uns einfach wieder ein bisschen in Gedanken rufen, weil die Saison wird nicht so erinnert werden. Am Anfang der Saison war über große Strecken der Ferrari ein schnelleres Auto. Es gab auch eben die Motorenprobleme und trotzdem war es doch am Ende so eine dominante Saison aufgrund von Fehlern und aufgrund von Luck für Verstappen. Aber jeder, der die Saison erlebt hat, bitte sich erinnern, dass es nicht so ein easy cakewalk war, wie es in den Ergebnissen aussieht.
Wir können auf jeden Fall sagen, easy cakewalk, Überleitung zu Formel 2, wo ein easy cake pop gezeigt wurde, nämlich das gesamte F2-Grid wurde geleakt. Das hat mir der liebe Bobby auf Instagram geschickt.
Da können wir mal direkt durchgehen. Wir können eh direkt anfangen und zwar wurde es nur geleakt, ob das jetzt so sicher ist, ist es nicht. Ein französisches Motorsportmagazin hat das geleakt, ob es eben so stimmt, können wir nicht sagen. Auf jeden Fall für Charroux wurden beide Fahrer noch nicht gesagt, aber wie sieht es denn aus bei Van Amersfoort Racing?
Ja, bei Van Amersfoort Racing fährt Richard Verchon, der ist von Trident Der ist von Trident zu Van Amersfoort gewechselt, was passt. Beides niederländisch, also von daher gute Kombo.
Ja, aber das
Team ist halt noch jung. Und Amery Cordier, ja, interessant, oder?
Schön gesagt. Wie findest du das Lineup?
Ich würde sagen, interessant. Also, ich glaube, Verchon ist noch ein junger Fahrer. Ich glaube, 22. Natürlich auch ein bisschen alt für die Formel 2, wenn man bedenkt, wie alt Lando Norris ist und was er alles schon erreicht hat. Der ist ja auch gerade mal 22 und wird in einer Woche oder so 23. Also
Ehrenfan. Nee, ich finde, Richard Verschoor hat dieses Jahr gezeigt, dass er auch in einem etwas schlechteren Team gut aushelfen kann. Und Emery Cordill ist der Pay-Driver. Er hat nicht so die guten Performances gehabt, aber besonders gegen Ende der Saison wurde er eigentlich immer besser. Kriegt ein Like, kriegt einen Daumen hoch. Ist jetzt nicht wild. Aber kommen wir mal zu Campus. Und zwar, die behalten Ralf Boschung. Wir können nicht viel sagen, es ist Ralf Boschung, es ist der Formel 2 Goat. Er macht jedes Jahr wieder und er schafft jedes Jahr wieder das Beste aus dem Campus-Auto rauszuholen. Daneben haben wir Kushmaini, der ist ein Rookie, kommt aus der Formel 3, hatte das ein oder andere gute Ergebnis. War immer eher so im Mittelfeld angesiedelt, nicht zu gut, nicht zu schlecht. Ich kann es verstehen, ist ein kleiner Paydriver. Ich glaube nicht, dass er zu lange in der Formel 2 bleiben wird. Und wenn ja, dass er auch nicht alles dominieren wird. Zu den dominanten Teams kommen wir vielleicht jetzt schon.
Ja, Trident jetzt in der Formel 2 jetzt nicht das krasseste Team, aber dafür in der Formel 3. Und von der Formel 3 kommt auch Roman Stanek, ein Fahrer, der auf jeden Fall Leistung geben kann in der
Sogar
Formel
richtig
3.
gesagt. Sogar den Namen richtig
Oh mein
ausgesprochen.
Gott, krass, ich habe das richtig gesagt. Ja, Roman Stanek, ein Fahrer, der auf jeden Fall delivern kann. Der war ja bis zuletzt auch im Championship-Fight dabei. Und an seiner Seite Clement Nowalak, der von MP Motorsport wechselt.
Ja, du hast schon angesprochen, Roman Stanek über weite Teile der Formel 3-Saison sogar führender in der Meisterschaft gewesen, hat dann aber ja nicht diese Consistency von Haja und Martins halten können und ist deswegen nur, ich glaube, was war dann am Ende? Fünfter oder so?
Ja.
Fünfter war er, glaube ich. Und daneben Clément Nowalak war also wirklich um ein riesiges Stück schlechter als Felipe Drugovic im gleichen Auto. Kein Wunder, dass sie ihn ausgetauscht haben. Aber kommen wir direkt zum nächsten Team. Und zwar ART. Diese haben Thieu Pourchaire letztes Jahr gestellt. Und wahrscheinlich werden sie ihn entweder wiederholen oder Jehan Daruvala wird sich einreihen bei ART-GP. Da gibt es entweder ist Jehan Daruvala bei Art oder bei einer anderen Mannschaft, das werden wir aber gleich noch hören. Und daneben fährt Victor Martins als Formel 3 Champion mit ART, würde hier hochgezogen auch ins Formel 2 Team von ART. Wenn es Victor Martins und Thieu Pourchaire wäre, glaube ich, hätten wir hier unsere Champions. Aber wenn es Victor Martins mit Jehan Daruvala wäre, kann ich mir vorstellen, dass die schon noch ein bisschen an Pace. Dass ihnen noch ein bisschen Pace fehlt, um Erster zu werden. Oder wie siehst du das?
Ja, ich weiß nicht, ich halte nicht so viel von Victor Martins. Aber wenn Thieu Pourchaire wieder fährt, wahrscheinlich, dann kann auf jeden Fall Thieu Pourchaire Meister werden nächstes Jahr. Aber ob es für die Konstrukteure reicht, glaube ich eher nicht. Aber wer dieses Jahr vielleicht den Konstrukteur holt, ist MP Motorsport. Und das Line-up für die nächstes Jahr ist sehr wild. Einerseits ist Dennis Hauger dort, der von Prema Racing dahin wechselt. Ist auf jeden Fall ein guter Move, glaube ich. Auch von Dennis Hauger, obwohl er eigentlich seine ganze Karriere bei Prema verbracht hat. Und Jehan Daruvala, der könnte da auch mitfahren. Aber ja, ist ja noch nicht ganz sicher, weil, wie Bobby schon gesagt hat, könnte er auch bei IRT fahren. Ja, lass uns überraschen.
Ja, ich finde, Dennis Hauger war ja nicht die ganze Karriere, zumindest ein Jahr bevor er Meister wurde in der Formel 3, war er noch bei irgendeinem anderen Team. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, in welchem das war. Könnte vielleicht sogar MP gewesen sein, aber auf jeden Fall sehr interessantes Lineup, besonders wenn es Dennis Hauger und Jehan Daruvala wieder ist. Dann haben die einfach das Prema Lineup von letztem Jahr rübergezogen. Die MP-Autos waren zumindest in den Händen von Felipe Drugovic recht schnell. Ich kann mir vorstellen, dass die aber dann wieder ein bisschen abflachen werden mit der Performance. Aber Dennis Hauger hat jetzt schon ein Jahr in der Meisterschaft verbracht, sollte sich ein bisschen eingefunden haben und ist ja der große Messias von allen Red Bull Academy-Fahrern. Zumindest wird er so angepriesen, besonders nach der Departure von Jiří Vips. Aber kommen wir mal zum nächsten Team, das richtig interessant aussehen könnte, und zwar Dams. Da haben wir Ayumu Iwasa, der bleibt. Der war ja schon letztes Jahr dabei, hat einige richtig krasse Drives hier gezeigt in der Meisterschaft. Und daneben steht entweder Roy Nissany, Mr. Altgestein oder Arthur Leclerc.
Ja, Arthur Leclerc, also wer sagt, der ist gut, ist absolut washed. Der war ein paar Jahre schon in der Formel 3 und hat trotzdem nicht den Titel geholt. Also von daher, ich bin kein Fan von Arthur Leclerc. Jeder, der ein Fan ist von dem, ist nur Fan, weil Charles Leclerc sein Bruder ist. Ja,
Wow,
Roy Nissany.
spicy. Spicy.
Boah, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, ja, Roy Nissany, ein Altgestein. Aber ich bin echt ein Fan von Ayumu Iwasa.
Aber sag mir mal, wer bei Virtuosi fährt.
Bei Virtuosi, mein Hass-Team, ich lasse es jetzt mal unkommentiert, aber fährt Jack Doohan und ja, Marino Sato auch. Ja, bei Virtuosi ist dasselbe Line-up wie letztes Jahr, also nichts Spannendes. Jack Doohan, ein Fahrer, den ich sehr, 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 sehr sympathisch finde. Und Marino Sato, ja, ist ein solider Fahrer.
Der ist voll schlecht.
Marino Sato, actually washed.
Machen wir weiter mit dem Carlin-Team. Finde ich eines der allerinteressantesten Lineups auf dem ganzen Feld. Noch ein interessanteres kommt, und zwar meine Favoriten. Aber kommen wir erstmal dazu. Und zwar Carlin fährt Enzo Fittipaldi, der nach dem Podium in Imola, das waren seine ersten Punkte in der Formel 2, sein erstes Podium in der Formel 2. Und ab dann hat er richtig aufgelegt, war über die restliche Saison komplett am Fliegen, wirklich rapid, hat mehrere Podien geholt, war sogar immer nah an einem Rennsieg auch dran. Und ich glaube, mit einem, und der war auch noch im Charroux-Team. Und das war ja bodenlos schlecht. Die hatten ja als Zweitfahrer zuerst Hakan Çalhanoğlu, oder wie der hieß, und danach auch noch Tatiana Calderon. Also das war echt kein gutes Team. Auch nicht von den Fahrern, der hat wirklich das Beste draus gemacht. Wie hieß er wirklich?
Aua,
Buluk Bagi.
aua.
Das war Buluk Bagi, ist ja letztes Jahr für die gefahren. Über die meiste Zeit war ehemaliger Formel 1 E-Sports-Fahrer. Trotzdem Zane Maloney, einer deiner Favoriten aus dem letztjährigen Formel 3-Jahr, kommt vom Trident-Team, war dann Dritter in der Meisterschaft, oder? Oder war er Zweiter?
Nee, er war Dritter, Zweiter war
Ja,
ja
war
Bärmann.
Dritter. Zweiter war Bearman. Und ja, wirklich interessantes Line-up. Zwei junge und enorm heiße und aggressive Fahrer. Könnte richtig cool werden. Carlin ist ja deine Lieblingsmannschaft. Sag mal was dazu.
Genau, Carlin, ich liebe dieses Line-up jetzt schon. Enzo Fittipaldi habe ich mich auch ein bisschen drin verliebt, aber Zane Maloney habe ich schon gestern, genau, wie gestern schon geliebt. Ein super netter, süßer Fahrer. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Line-up und ich denke mal, dass die um die Konstrukteurs-WM auf jeden Fall mitkämpfen können. Wer aber auch um die Konstrukteurs-WM mitkämpfen kann, ist Hightech mit zwei Rookies. Einerseits Jack Crawford und Isaac Hadjar. Ja, mehr weiß ich auch nicht zu denen. Isaac
Soll ich dir
Hadjar
da ein paar Infos geben?
war. Nein.
Okay, Digga, sorry.
Ja.
Und zwar, Jack Crawford kommt aus dem letztjährigen Meisterteam der Formel 3 von Prema und ist im Jahr davor in der Formel 3 auch für Hightech gefahren. Diese beiden kennen sich also schon und Isaac Hadjar war ja noch bis zum letzten Wochenende der Formel 3 in Monza tiefstens in den Championship-Fight verwickelt, war im Hightech-Team und war mit Abstand der allerbeste Fahrer dieses Hightech-Teams. Ich finde dieses Line-up ein bisschen zu jung. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass die nicht das Maximum rausholen werden können. Isaac Hadjar mit sehr, sehr viel Talent. Jack Crawford braucht immer das ein oder andere Jahr, bis er in die Gänge kommt. Aber einer meiner Lieblingsfahrer, ich finde den richtig sympathisch und ich liebe den Wuschelkopf. Ja, sonst. Wenn es die schaffen, ein gutes Auto zu bekommen, dann glaube ich aber trotzdem nicht, dass sie recht weit vorne sein werden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie Dritter oder Vierter sein werden. Aber dann kommen wir mal zum letzten Team, zu meinen Favoriten. Zwei meiner absoluten Lieblingsfahrer, die da mitfahren. Prema Racing mit Oliver Baermann, meinem Lieblingsfahrer aus der letzten Formel 3 Saison und
Der
dazu
14-jährige Junge, Digga. Er sieht einfach,
er
no
sieht
joke,
echt
so aus
aus.
wie so ein 14-jähriger Bengel. Aber er ist so groß wie mein Schwanz.
Also, ja, okay. Aber dazu ist meine Championship Prediction, die ich bereits vor Monaten abgegeben habe, Frederik Vesti. Ein Paar, das gemacht worden ist. Ich finde Oliver Baermann und Vesti schon das Allergeilste, was ich gesehen habe. Besonders im Prema-Auto, wo wir wissen, wie gut das ist. Und wir haben schon viele Champions in diesem Auto gesehen. Das wird richtig spannend. Was sagst du dazu?
Ja, Oliver Baermann, auch ein sehr sympathischer Fahrer, wie ich finde. Freue ich mich auf jeden Fall. Und Vesti haben wir natürlich auch in unserer gemeinsamen F1-Manager-Karriere bei Aston Martin als Reserve-Fahrer gerade. Da freue ich mich auch sehr, weil er auch dieses Jahr den Test in Abu Dhabi machen kann, den Young Driver-Test, wenn ich mich nicht recht entsinne. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Die können auf jeden Fall mit diesem Line-up um die WM kämpfen. Und ich glaube, die werden es auch schaffen.
Wird richtig interessant zu sehen sein. Aber unsere letzte Prediction, die wir haben, müssen wir selber abgeben. Und zwar, wer schnabuliert sich den letzten Haas-Sitz? Es
Haas,
gibt
Haas, Haas.
mehrere Kandidaten. Und zwar einmal Nico Hülkenberg.
Hülkenberg, Hülkenberg. Und würde mich freuen, auf jeden Fall für ihn, damit wir einen weiteren Deutschen in der Formel 1 behalten können. Ja, weil ich denke nicht, dass Mick Schumacher diesen Seat holen wird. Ja, außerdem wird es auch Pietro Fittipaldi eine Chance auf den Seat haben. Weil die auch neuerdings einen brasilianischen Sponsor ans Auto gebracht haben. Ein guter Freund von Enzo, wenn ich mich nicht recht entsinne, hat die Brand gegründet. Und ja, wer ist der Letzte?
Ist es Enzo Fittipaldi oder Pietro Fittipaldi?
Pietro. Enzo ist
Ja,
ja der
genau.
Junge.
Ja. Der letzte Kandidat, Mick Schumacher selber? Oder meinst du noch wen anderen?
Ja, vielleicht Antonio Giovinazzi, aber.
Antonio Giovinazzi,
Aber
ja, der
ich,
bekommt.
nee, nee.
Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Dann eben als letztes noch Mick Schumacher. Ich persönlich, ich würde mich nicht freuen, wenn es Pietro bekommt. Ich finde, der ist pacemäßig einfach nicht auf dem Level der anderen Formel-1-Fahrer. Ich würde mich auch nicht freuen, wenn es Nico Hülkenberg ist. Also, ich wäre jetzt nicht down oder irgendwie sowas. Natürlich mag ich Hülkenberg, aber ich finde nicht, dass er der Fahrer ist, den Haas braucht. Also, wir haben schon Magnussen, der macht keine Crashes mehr, der ist deutlich erwachsener geworden im Auto, einfach im Gegensatz zu seinem ersten Formel 1-Stint, kommt mir so vor. Und ich finde, Ein Schuhmacher wäre gut, aber nicht so ein Schuhmacher. Ein junger, enorm bissiger Fahrer, der alles dafür tun will, um im Haas-Sitz zu bleiben. Sowas brauchen wir, aber sowas bekomme ich einfach nicht von Schumacher, solche Vibes. Unter anderem auch, weil die Haas-Mannschaft in den letzten paar Rennen richtig beschissenes Auto hinlegt. Wer sagst du, bekommt den Sitz?
Ich sage Nico Hülkenberg, weil es an sich sehr offensichtlich sein würde. Ja, weil man auch jetzt gemerkt hat, dass bei Aston Martin beide Seats, also beide Reserve Driver Seats, verdeckt sind mit Stoffel van Dorn und mit dem Academy Driver Drugovic. Ja, deshalb glaube ich, das wird Nico Hülkenberg. Und Exe. Jetzt bin ich gespannt. Wer meinst du, wird den Haas-Heat bekommen?
Gib mir ein M. Gib mir ein I. Gib mir ein Z. Gib mir ein K.
Kork.
Mick Schumacher. Ich glaube, er darf seinen Sitz behalten. Ich fände es am allerbesten, einfach damit ein bisschen Jugend da bleibt und weil Schumacher einfach ein süßer Knabe ist. Er ist schon süß und ich glaube auch ohne Vettel würde er die Formel 1 ein bisschen besser machen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass er in ein besseres Team kommt, weil auch wenn sich die Haas-Mannschaft um ein wirklich großes Stück verbessert hat im Gegensatz zu 2021, sind sie noch immer weit weg von irgendeinem Meisterschaftsfight im Mittelfeld. Auch wenn uns das gehofft hätten, werden wahrscheinlich, wo werden sie finishen? Achter, Siebter?
Gerade sind die Siebter, aber wenn AlphaTauri einen Punkt holt, dann sind die Achter.
Ah, okay. Ja, also wäre natürlich nicht der
Nee,
allergrößte
warte, warte,
Fortschritt.
warte, warte, ich habe gerade Scheiße gelabert. Ich glaube, die
Neunter oder
sind
Achter?
Siebter. Ja, die sind Achter gerade und AlphaTauri ist, glaube ich, Neunter.
Ja, ich
Oder?
glaube nämlich auch. Weil sonst ist da keiner hinten. Ja, genau.
Ja, ist.
Nur ein Punkt trennt AlphaTauri und Haas und im Moment scheinen die AlphaTauris die Überhand zu haben. Nicht nur wegen dem Fahrerline-Up von Tsunoda und Gasly, sondern auch, weil das Auto um eine ganze Ecke schneller ist. Ja, ich glaube, es ist der liebe Mick. Ich würde es mir zumindest ganz, ganz dolle hoffen. Ich würde auch nichts dagegen haben, wenn die irgendwen von der Formel 2 snacken. Auch wenn ich nicht glaube, dass es so viele gibt. Vielleicht Juri Vips. Würde gut passen. Würde mich aber actually richtig freuen, wenn Juri Vips einen Sitz bekommt. Nee, vor dem Vorfall war das echt mein Lieblings-Formel 2-Fahrer. Wirklich. Finde ich sehr schade, dass er das gemacht hat. Egal. Gehen wir mal zu Thema Nummer 3 des heutigen Tages: Fußball.
Ja, Fußball. Das Erste, was wir mit Fußball machen wollten, ist der letzte Spieltag der Champions League, der eigentlich recht langweilig war. Außer in. Warte, ich mache kurz Pause. Außer in Gruppe D, wo es nochmal um alles ging. Jeder hatte die Chance, weiterzukommen. Und es war wirklich spannend zu gucken. Eintracht Frankfurt gegen Sporting und Tottenham gegen Marseille. Marseille hat 1-0 gegen Tottenham geführt, aber Tottenham hat das Spiel nochmal komplett gedreht. Bei Eintracht Frankfurt dasselbe, Sporting hat 1-0 geführt und Eintracht Frankfurt hat das Spiel gedreht und somit sind Tottenham und Frankfurt weiter, Sporting in der Europa League und Marseille Vierter. Wie ist es in den anderen Gruppen zugegangen?
Naja, in den anderen Gruppen ist nicht mehr viel passiert. Fangen wir mal an mit Gruppe A. Ajax hat recht überlegen gewonnen gegen die Mannschaft aus Glasgow, gegen die Glasgow Rangers, haben einer der schlechtesten Champions League Runs überhaupt hingelegt. In 6 Spielen 2 Tore gemacht und jetzt bitte schnallt euch an, 22 Tore kassiert in 6 Spielen. Wie das noch nicht zu einer Trainerentlassung führen kann, ist mir enorm schleierhaft, also wirklich peinlichst. sowas. Wir hätten uns alle mehr erwartet von den Glasgow Rangers. Unter anderem auch, weil sie so eine Festung daheim haben, mit der sie eigentlich den 12. Mann aufs Feld bringen müssten. Ajax, wie gesagt, gewinnt recht überlegen. Und dann der erste Verlust von Neapel überhaupt in dieser Saison. Verlieren 2-0 gegen Liverpool. Etwas, was ich mir schon denken hätte können. Gewinnen aber die Gruppe aufgrund von der positiven oder von der besseren Tordifferenz. Aber was ging da ab in Gruppe B, lieber Pavel?
Ja, in der Gruppe B sind Brügge, Leverkusen, Atletico Madrid und der FC Porto. Und wie die Gruppe ausgegangen ist, hätte ich am Anfang der Champions League-Saison echt nicht gedacht.
Ja,
mein Favorit war eigentlich Atletico Madrid, die Erster werden würden. Danach hätte ich mir Brügge gedacht und danach Leverkusen-Porto. Aber was passiert ist? Porto, Brügge, Leverkusen und Atletico Madrid. Atletico Madrid wird nicht mehr europäisch in dieser Saison spielen. Wer hätte das gedacht? Sehr crazy. Leverkusen, obwohl sie einen sehr durchwachsenen oder eher gesagt schlechten Start hingelegt haben in dieser Saison, sind doch Dritter geworden und können weiter europäisch spielen, nämlich in der Europa League. Zweiter Brügge, die ich eigentlich auf die 1 jetzt gesehen hätte nach den ersten paar Spieltagen, aber das Ganze hat sich dann am Ende FC Porto gesnackt. Ja, auf jeden Fall krass
hättest
verdient.
Hättest du ernsthaft gesagt vor der Saison, dass Brügge Zweiter wird in Gruppe B?
Ja.
Vor Porto und Leverkusen?
Ja.
Nee, Digga, no way.
Also ich hätte Leverkusen wirklich auf die 3 gepackt. No joke.
Ich kann mich noch erinnern, ich habe Atletico, Porto, Brügge und Bayer Leverkusen. Ich habe das
also
in der Reihenfolge gehabt.
Ich wusste nicht, dass Leverkusen so scheiße ist, aber ich wusste, dass Brügge und Atletico Madrid besser sein würden. Also
ja, aber Porto auch. Porto sind ja nicht so eine schlechte Mannschaft.
Ja, aber ich kenne die Mannschaft halt nicht. Also ich weiß nicht, wie die spielen.
Gruppe C können wir eigentlich überspringen, war eine der langweiligsten Gruppen. Viktoria Pilsen, absolut, also ich fand sogar ein bisschen unverdient in der Champions League. Man muss natürlich auch sagen, die schwerste Gruppe erwischt, haben 24 Tore kassiert, ist aber natürlich nichts, wenn man sich die Gruppe von Glasgow anguckt und sieht, die haben 22 Tore kassiert. Trotzdem angsteinflößend, beim letzten Spieltag hat Barca mit einer absoluten B11 gespielt, haben 4-2 gewonnen. Und auch die Bayern haben es geschafft, nur 2 Gegentore zu kassieren in der ganzen Gruppe. Und das erstaunlicherweise gegen Viktoria Pilsen. Finde ich sehr wild, dass sowohl Bayern als auch Inter es nicht geschafft haben, ein Tor gegen die Bayern zu erzielen. Also nach der Gruppe hätte ich gesagt, die Bayern sind Favoriten, einfach so dominant, wie sie aufgetreten sind. Und sonst haben wir noch die Gruppe E. Ich glaube, die übernehme ich mal ganz kurz, weil da ist der erste FC Red Bull Salzburg. Oder ich glaube, ist nicht der erste, aber es gibt auch keinen zweiten.
Der erste RB Salzburg.
Chelsea gewinnt die Gruppe mit dem Sieg gegen Dinamo Zagreb. Dann AC Mailand, auch wenn das Ergebnis am Ende 4-0 war gegen die Salzburger. Es war kein 4-0-Spiel. Sie haben schon deutlich besser gespielt, aber es war nicht so, dass es dann am Ende ein 4-0 verdient war. Sie haben einfach die Chancenverwertung maximiert und Olivier Giroud zeigt noch immer, dass er die 2,85 Millionen Euro Ablöse komplett wert ist. Sehr wild, dass der nur so wenig gekostet hat. Hätte auch keiner mehr erwartet, dass er nochmal aufdreht. Man muss aber auch AC Mailand lassen, dass man noch Vertrauen in ihn legt, weil in einige alte Spieler legt man einfach gar kein Vertrauen mehr, die können sich dann gar nicht mehr beweisen. Sonst Salzburg überwintert in der Europa League, ganz verdient, und die waren auch einfach besser als Dinamo Zagreb und konnten dann ein Unentschieden gegen Chelsea, ein Unentschieden gegen Mailand, das sind wirklich gute Ergebnisse, finde ich, für einen Verein aus Österreich. Aber sag mir mal, Was war da los bei Real Madrid in der Gruppe F?
Ja, Real Madrid, mein Lieblingsverein, sind Erster geworden, relativ verdient. Aber es gab zwei Spiele, die mich echt geärgert haben. Erstens, gegen die Kriegsmatrionen Donetsk haben die unentschieden gespielt und erst in der Last Minute den Unentschieden gemacht. Und erst in der Last Minute das Unentschieden gemacht. Wer hätte das gedacht? Die Kriegsmatrionen unentschieden gegen Kack La Real Madrid. Aber was noch krasser war, RB Leipzig gewinnt das mit 3:2 gegen Real Madrid. Krank. Aber ja, wie die Gruppe ausgegangen ist, erster Real Madrid, zweiter RB Leipzig, dritter Donetsk und vierter Celtic. Ja, Celtic hat zwei Unentschieden gespielt. Ja, sonst war das eine relativ langweilige Gruppe. Wie ist es aber mit Gruppe G?
Gruppe G war, glaube ich, die allerschlimmste Gruppe. Erster Manchester City. Ich glaube, die haben bereits nach dem dritten Spieltag angefangen, mit einer zweiten Mannschaft zu spielen, sowohl gegen Kopenhagen als auch gegen Borussia Dortmund und dann auch gegen Sevilla. Hat die zweite Mannschaft sogar ein 3-1 geholt. Wenn man sich da mal die Mannschaft anguckt, im Sturm Alvarez, im Mittelfeld irgendein Palmer, dann rechts außen spielt ein Luis, links außen spielt irgendein Gomez im Tor, Ortega von Arminia Bielefeld, auch Leute, die eingewechselt wurden, sind Josh Wilson S-Brand, den ich nicht kenne, natürlich auch ein paar Leistungsträger eingewechselt wurden, das wundert keinen, aber trotzdem, die haben hauptsächlich mit der Zweitmannschaft gespielt, finde ich auch recht cool, dass sie es trotzdem so überraschend dominant geschafft haben, trotzdem nur zwei Gegentore kassiert. Ja, dahinter die Borussia ganz verdient weitergekommen. Ich glaube, ohne die Borussia ist es keine gute K.O.-Phase in der Champions League. Grüße gehen raus an Jona. Dann noch Sevilla auf der 3. Ich will Sevilla unbedingt in der Europa League sehen. Das ist der Europa League-Verein schlechthin. Und genauso wie die Gruppe beendet hat, habe ich sie eigentlich auch predicted. Ich glaube, da gab es eigentlich keine Überraschungen, oder?
Nö, also ja, Sevilla ist halt Sevilla, die gehören in die Europa League und Kopenhagen ist ja Kacke. Aber eine sehr coole und krasse Gruppe ist Gruppe H mit Benfica, PSG, Juventus und Maccabi, wie ich sie gerne nenne, Haifa. Wie in der Reihenfolge genannt, ist die auch die Gruppe. Erster Benfica mit 14 Punkten, gleich auf mit PSG. Dritter ist Juventus, punktgleich mit Maccabi Haifa. Die haben einfach gegen Juventus gewonnen, die Israelin. Ja, war sehr enttäuschend von Juventus, die Champions League-Saison. Ich hätte mir echt mehr erwartet. Aber auf jeden Fall, wer ein heißer Favorit ist für die Champions League, ist dieses Jahr Benfica. Wie die spielen, ist absolut krass. Haben gegen Juventus, Maccabi Haifa beide Spiele gewonnen. Gegen PSG, wenn ich mich nicht recht entsinne, haben die ein Spiel gewonnen und ein Spiel unentschieden
Nee,
gespielt.
zweimal unentschieden.
Zweimal unentschieden gespielt. Ja, deswegen PSG und Benfica gleich auf, aber die Tordifferenz rettet in dem Fall Benfica.
Nee, guck mal genauer hin. Die Tordifferenz ist nämlich
Was? Die
exakt
ist gleich.
gleich. Aber jetzt fragt sich
Was?
der ein oder andere, warum um Gottes Willen ist dann Benfica Erster? Und zwar wurde da so stark zurückgegriffen und man hat geguckt, wer mehr Auswärtstore hat. Und das war dann im Endeffekt Benfica. Ganz krass nochmal bei Maccabi Haifa. Die haben vor dem, nach dem vierten Spieltag 8 Gegentore nur kassiert und dann eine 7:2 und eine 6:1 Klatsche gegen sowohl PSG als auch Benfica respectively. Ja, krass gespielt von Benfica. Dass PSG Zweiter wird, wird sie ärgern. Damit kommen sie in ein Los mit den Erstplatzierten, wo alles absolute Granaten sind. Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Tottenham, Bayern, Porto und Neapel. Ich glaube, gegen die will niemand spielen. Aber Juventus Turin kann sich auch ein bisschen glücklich schätzen, dass die dann so hoch verloren haben, weil sonst werden sie runtergerutscht. Juventus wird in der Europa League spielen. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Thema. Europa League, wir haben ganz viele interessante Vereine. Was ist dein Call? Was ist zum Beispiel dein Sieger?
Ja, auf jeden Fall. Von der Champions League kommen sehr wilde Vereine runter, wie zum Beispiel Ajax, Barcelona, Sporting, Salzburg, Donetsk, Sevilla und Juventus, die auf jeden Fall aufräumen können in der Europa League. Und aber wen wir nicht vergessen dürfen, ist Arsenal und auch Man United. Und ich würde mich jetzt mal darauf festlegen, dass die lieben Arsenal-Leute das gewinnen werden. Oder wie siehst du es?
Ja, das ist eine voll interessante Meinung, aber die ist leider falsch.
okay. Danke.
Nee, ich bin ja Barca-Fan und ich kann mir auch vorstellen, jetzt, wo der Druck von den Katalanen abgefallen ist, dass sie sich da nochmal zusammenraufen werden. Aber nicht vergessen, wir haben ein paar enorm interessante Kandidaten, die direkt aus der Europa League selber kommen. Wie du gemeint hast, Arsenal und auch Eindhoven. Eindhoven, die dieses Jahr enorm krank spielen mit Kevin Gakpo, haben sie einen Mann ganz vorne drinnen, der, ich glaube, die meisten Tore oder die meisten Goals und Assists nach 9 Spieltagen in allen europäischen Ligen gesammelt hatte. Wie es danach aussah, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Dann Fener und Stade Rennes, zwei Vereine, die höchstwahrscheinlich schon früh ausscheiden werden. Aber in Gruppe C haben wir ein bisschen was Interessanteres. Betis und die Last-Minute-Zweiten Rom, die dann nochmal den einzigen bulgarischen Verein Ludogorets Razgrad überholt haben. Diese beiden sind auch noch gute Kandidaten, um weit zu kommen, besonders Betis, die dieses Jahr unschlagbar aussehen, sich nur gegen Real Madrid knien mussten. Ich glaube, in der Europa League haben die gar nicht verloren, kann das sein? Ja, exakt, nur einmal ein Unentschieden gegen die Römer. Dann Union Berlin, die nur Zweiter werden hinter der Union Saint Gilois. Ich glaube, ich spreche mal das. Gilois. Gilois.
Ja, warte. Gilion. Nee. Wie spricht man das S eher aus? Gilion?
Gilois oder Gilios.
Gilios, glaube ich dann.
Gilios. Ja. Egal. Die sind nur Zweiter. Dass Sporting Braga nicht weiterkommt, wundert mich richtig dafür. Malmö mit 0 Punkten. Danach Real Sociedad, Manchester United, auch zwei starke Vereine. Die interessanteste Gruppe, Gruppe F, wo Feyenoord und dann Midtjylland weiterkommen. Interessant, sowohl Lazio als auch Sturm Graz. Die Grazer, die richtig gut gespielt haben, kommen nicht weiter. Freiburg, Nantes, Olympiakos, die scheinen da richtig abzusinken. Roter Stern Belgrad in der letzten Gruppe haben komplett reingeschissen, aber dafür kommen Monaco und Budapest weiter. Mein Guess ist Barcelona, aber mein Dark Horse wird Betis Sevilla sein.
Was ist Betis deins? Sevilla. Sehr, sehr, sehr spicy. Die aktuell Vierter in der La Liga sind, wie du schon gesagt hast. Bisher nur 3 Niederlagen in der Liga. Auf jeden Fall Dark Horse, wie du gesagt hast. Ja, auf jeden Fall. Barca könnte auch was machen. Aber ich glaube, Arsenal wird das holen, wie gesagt. Ich glaube, die sind ein bisschen stärker als sie. Aber das werden wir erst später im Turnier erfahren.
So, und damit kommen wir eigentlich schon zum Ende der Episode hin. Oder wie siehst du das?
Ja, und wie immer am Ende der Episode gibt's wieder das berühmte Zitat der Woche.
Und diesmal fängst du an.
Ja, genau. Mein Zitat ist, also mein Zitat ist heute von Dalai Lama: Nichts ist entspannter, als das anzunehmen, was kommt.
Das ist ein richtig beschissenes Zitat. Ich verstehe das nicht mal.
Guck mal, nichts ist entspannter, als anzunehmen, was kommt. Also, es ist ja, du machst ja nichts.
Und nee, ich weiß, was entspannt ist. Hä? Wurscht. Die schwierigen Tage sind wie die Sonne. Sie kommen und gehen. Das habe ich mir gerade selber ausgedacht.
Also wenn du es gerade legit selber ausgedacht
Ich
hast, dann ist es
schwöre, ich
wirklich
habe sie
gut.
gerade selber ausgedacht.
Dann ist es wirklich süß. Und was auch kommt und geht, ist dieser wunderschöne Podcast, der gediegene Talk. Das war's für heute. Vergesst nicht, den unseren Instagram-Account zu folgen, der unterstrich gediegene unterstrich Podcast 69. Da werden immer süße Posts gepostet, zum Beispiel Reels oder Fotos oder weirde Ausschnitte aus unserem Podcast. Und ja, ich lasse dir das Schlusswort.
Leute, ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend, Morgen oder Mittag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.